Ein wunderschönes altes Lied im neuen Gewand. Ich freue mich schon drauf, wenn wir das wieder aus tiefstem Herzen mitsingen können. Kleiner Spoiler am Anfang, nächste Woche werdet ihr die Gelegenheit dazu haben. Vielleicht nicht bei dem Lied, aber beim anderen Lied. Oliver Bunge wird am Ende des Gottesdienstes noch mehr dazu sagen. Schön, dass ihr da seid heute Morgen. Hier im Saal und zu Hause. Wir haben fast einen internationalen Gottesdienst, wenn ich so in die Runde gucke. Gäste aus Niedersachsen, aus Hessen und Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg sogar auch. Ja, sehr schön. Huch, was ist jetzt los? Moment mal, was macht der jetzt da hinten? Will der den ganzen Ablauf hier stören? Also, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ihr merkt das vielleicht. Ich bin ein bisschen irritiert. Vielleicht erkläre ich euch erstmal, was hier los ist. Wir sind nämlich in Jerusalem, gemeinsam mit Jesus. Es ist ganz schön viel Trubel hier, das kann man sich zu Corona-Zeiten überhaupt nicht mehr vorstellen. So viele Menschen, die da zusammen sind. Und da wird gelacht, da wird getanzt. Ein riesiges Fest. Ein Fest, das eine ganze Woche lang dauert. Fast wie die Kieler Woche. Nur, dass wir hier Gott feiern. Eine Woche Sukkot-Fest oder Laubhüttenfest, wie ihr es vielleicht schon öfter gehört habt und wie es nach dem dritten Buch Mose bezeichnet wird. Ein Fest, an dem jedes Jahr ganz viele Juden nach Jerusalem strömen. Eigentlich ist das Fest im Herbst. Es ist unter anderem auch ein Erntefest. Im zweiten Buch Mose wird es als das Fest des Einsammelns bezeichnet. Also ihr müsst jetzt in Gedanken einfach mal ein halbes Jahr vorspulen. Wir sind schon im Herbst. Die Ernte ist eingebracht und wir danken Gott an diesem Fest dafür. Ach ja, und ihr müsst natürlich auch nochmal in die andere Richtung spulen, 2000 Jahre zurück, in die Zeit Jesu. Nach Israel, in die Nähe des Tempels. Da sind wir jetzt. An diesem Fest, dem Laubhüttenfest, da bauen wir immer kleine Hütten aus Zweigen und wir wohnen eine ganze Woche darin. Das soll darauf hinweisen, dass wir auf Gottes Schutz angewiesen sind. Gottes Schutz, der so viel besser schützt als diese wackelige Hütte. Diese Hütte, die nennt man Sukka, deswegen auch Sukkot-Fest. Genau, und wir erinnern uns daran, dass Gottes Schutz viel besser ist als alles, was von Menschen gemacht werden kann. Ach, es gibt so viel zu erzählen über dieses Sukkot-Fest. Es würde heute viel zu weit gehen. Heute ist übrigens der letzte Tag dieser Festwoche. Der sogenannte Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, das ist der Höhepunkt des Festes. An diesem Tag, da werden ja ganz viele traditionelle Handlungen bei uns durchgeführt. Unter anderem geht unser Hohepriester, also quasi der Chef von denen, die am Tempel arbeiten, also unser Cheftheologe, der geht zum Teich Siloa. Dieser Teich, beziehungsweise die Quelle, die dazu gehört, die ist am Rande von Jerusalem und das ist die Hauptwasserquelle für die Stadt Jerusalem. Der Hohepriester hat eine goldene Kanne, einen goldenen Krug dabei, mit dem er dort Wasser schöpft. Und dieser volle Krug, der wird dann in einer feierlichen Prozession zum Tempel gebracht. Alle gehen damit, alle jubeln und alle beten währenddessen. Man jubelt und man betet dafür, dass Gott es im nächsten Jahr genug regnen lässt, sodass wieder eine gute Ernte eingebracht werden kann und dass niemand Durst haben muss, dass es keine Dürre gibt. Kann man sich als Kieler gar nicht vorstellen. Und außerdem bei euch betet man ja eher still und ruhig, in sich gekehrt. Bei uns ist es ein richtiger Gebetsjubel. Man singt und ruft und schreit. Das, ja, wie gesagt, das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen hier. Und von diesem Jubel, da geht eine unglaubliche Hoffnung aus, weil alle sich voll auf Gott verlassen. Was für eine Freude im Gottesdienst. Wir haben ein Sprichwort, in dem heißt es, wer die Freude des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, der hat niemals eine Freude gesehen. Und wer Jerusalem in dieser Pracht nicht gesehen hat, hat im Leben keine herrliche Großstadt gesehen. Ein richtiges Spektakel ist das mit Musik, mit Tanz, eine Aneinanderreihung von Opfern, von Gebeten, von Versammlungen und von gemeinsamen Mahlzeiten, ein richtiges Fest und alles zur Ehre Gottes und um uns seine Größe bewusst zu machen. Unser Gott liebt es zu feiern. Und im Mittelpunkt dieses Spektakels steht eben diese Prozession vom Teich Siloa zum Tempel. Das Wasser holen, um Gott um Wasser zu bitten. Also so viel zu der Erklärung dieses Tages. Aber ich wollte euch ja erzählen, warum ich eben so irritiert war. Also wie gesagt, das Fest geht gerade auf seinen Höhepunkt zu und der Hohepriester kam mit dem goldenen Wasserkrug an uns vorbei und ging Richtung Tempel. Und auf einmal macht Jesus da einen Schritt zur Seite und klettert auf so eine kleine Erhöhung. Also wer Jesus ist, wisst ihr schon, oder? Das muss ich jetzt nicht erklären, nicht so ausführlich wie das Fest. Ich sehe keine Regung, das macht mir ein bisschen Sorge. Wenn ihr das nicht wisst, dann müsst ihr mal ein erstes Wörtchen mit eurem Prediger reden. Dann hat er was gründlich falsch gemacht. Also jedenfalls Jesus. Der stellt sich so hin, dass er besser gesehen werden kann. Und dann ruft er mit lauter Stimme, wie gesagt, gerade in dem Moment, als der Krug vorbeigekommen war, da ruft er mit, ja, alle gucken dem Hohepriester hinterher. Fast wie der Kneipe. Also ganz ehrlich, Jesus hatte nichts zu trinken dabei. Der hatte keinen Tropfen Wasser dabei, nicht mal eine kleine Trinkflasche. Und in diesem Moment gerade auch noch, in dem alle Gott dafür danken, dass Gott uns Wasser gibt, da sagt Jesus, dass wir von ihm Wasser bekommen. Und er hat nichts. Also das ist total provokativ, was er da gemacht hat. Dass die Pharisäer und Schriftgelehrten da eine Wut auf ihn bekommen, das ist doch kein Wunder, wenn der so von unserer Tradition abweicht. Also Jesus muss wirklich aufpassen, dass die ihn nicht irgendwann wegen Gotteslästerung und wegen Irrlehre verklagen. Naja, okay, also wenn ich so darüber nachdenke, irgendwie passt das auch alles zusammen, was der da gerade gemacht hat und was vorher schon war. Also wenn Jesus wirklich der versprochene Messias ist, der König, der in Gottes Namen regiert, wenn er der Sohn Gottes ist oder Gott selbst ist, der zu den Menschen gekommen ist, so wie einige sagen, dann bedeutet von Jesus Wasser zu bekommen ja gleichzeitig von Gott Wasser zu bekommen. Das passt ja irgendwie zusammen. Und bei dem, was Jesus da eben gesagt hat, da fallen mir Worte vom Propheten Jesaja ein. Der hat vom kommenden Messias Folgendes gesagt: Auf, ihr Durstigen, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kommt, kauft euch zu essen. Kommt, kauft ohne Geld. Wein und Milch, sie kosten nichts. Warum habt ihr Geld ausgegeben für Brot, das nicht wie Brot schmeckt? Warum wollt ihr euren mühsam verdienten Lohn für etwas vergeuden, das nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann bekommt ihr Gutes zu essen und könnt köstliche Speisen genießen. Hört mich an und kommt zu mir. Hört, dann lebt ihr auf. Ich will mit euch einen Bund schließen, der für immer besteht. Das könnt ihr heute in Jesaja 55 nachlesen. Und das klingt irgendwie wie das, was Jesus eben gesagt hat. Kommt zu mir und trinkt. Das klingt irgendwie wie Dinge, die er immer wieder gesagt hat. Hatte Jesus da nicht immer wieder von gesprochen? Von Gottes Gnadenbund und davon, dass er, Jesus, diesen Bund erfüllen will. Dass er einen neuen Bund schließt zwischen Gott und uns. Dass er uns satt machen will, das Brot des Lebens ist. Dass er unseren Durst löscht, so wie er es eben doch gerufen hat. Und dabei geht es ja eigentlich um viel mehr als um Wasser und Lebensmittel. Es geht um Hunger nach Liebe, um Durst nach Leben und nach Sinn, nach einem Lebenssinn. Es geht um Sehnsüchte, die er stillen will. Es geht darum, dass Gott uns seine Liebe schenkt aus Gnade. Dass er uns annimmt, einen Bund mit uns schließt, Also irgendwie passt das alles zusammen und greift ineinander. Das ergibt alles einen Sinn. Das Sukkotfest mit den Laubhütten, die zeigen, dass wir auf Gott und seinen Schutz angewiesen sind. Heute das Hoshana Rabbah-Fest, bei dem um Wasser gebeten wird. Jesaja, der von dem redet, der uns nicht nur Wasser gibt, sondern uns in Fülle versorgt. Und Jesus, der uns auffordert, zu ihm zu kommen und zu trinken. Das alles in diesem festlichen Rahmen hier, weil es einfach ein purer Grund zur Freude ist, dass Gott uns liebt, jeden Einzelnen von uns, und dass er uns vergeben will und dass er sich nicht so sehr wünscht, wie dass wir ein Leben mit ihm führen, dass wir nach ihm fragen, nach dem fragen, was er will. Ein Leben, wie er es will. Ja, das bekommen wir ja gar nicht alleine hin, sondern nur, wenn wir ihn darum bitten, dass er uns dabei hilft, dass er uns gibt, was wir dafür brauchen. Deshalb bitten wir um dieses Wasser, in Anführungszeichen. Also, ihr merkt, es macht Klick bei mir. So langsam ergibt das alles einen Sinn. Die einzelnen Puzzleteile, die passen zusammen. Die Worte des Alten Testaments, unsere jüdischen Feste, die traditionellen Handlungen und Prägungen, Jesus, der dem Ganzen einen ganz neuen Sinn gibt. Jesus, von dem ich glaube, dass er Gottes Wort, Gottes Sohn, Gott selbst ist. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die immer härter gegen Jesus angehen, weil er nicht ihre Traditionen in den Mittelpunkt stellt, sondern das, was hinter den Traditionen steckt, ihren Sinn, auf den die Traditionen ja hinweisen sollen. Das fröhliche Fest des Wasserschöpfens, Jesaja, der ankündigt, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen, Jesus, der uns Wasser anbietet, das alles passt zusammen. Es ergibt immer mehr Sinn, bildet einen roten Faden. Aber Moment, Jesus hat wieder angefangen zu rufen. Lass uns mal hinhören. Wer an mich glaubt, von dem werden, so wie es die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen, sagt Jesus. Moment, das erinnert doch wieder an Worte aus dem Alten Testament, unter anderem auch wieder von Jesaja. Jesaja 55, Vers 11 zum Beispiel. Der Herr wird dich immer und überall führen. Er wird dich auch in der Dürre satt machen und deinen Körper stärken. Dann wirst du wie ein gut bewässerter Garten sein. Und jetzt kommt's. Du wirst eine Quelle sein, die niemals versiegt. Du wirst eine Quelle sein. Oder wie Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, von dem werden, so wie es die Schrift, haben wir gerade gehört, sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, wer an Jesus glaubt, also wer Gott vertraut und mit ihm lebt, dem will Jesus nicht nur Wasser zu trinken geben, also Lebenssinn, Freude, Hoffnung, Liebe und Rettung, sondern der bekommt nicht nur Wasser von Jesus, Wasser, das seinen Durst stillt, sondern er wird auch selbst zur Quelle, wenn wir an Gott glauben. Der gibt weiter von dem, was er von Gott bekommt. Und er wird nicht nur zu einem Wasserloch, wie wir es in Israel, wie wir viele haben, so eine Zisterne, in der sich Wasser sammelt, das manchmal ganz schön abgestanden ist, sondern er wird eine Quelle, eine sprudelnde Quelle, der das frische Wasser nie ausgeht. Von dem wird lebendiges Wasser in Strömen fließen. Also, ja, wenn ich glaube, dann können andere Jesus in mir erkennen und erleben. Da ist dann so viel Freude, Begeisterung, Energie und Gottvertrauen und Hoffnung zu spüren, wie beim Fest des Wasserschöpfens oder sogar noch mehr. Jesu Liebe strömt von uns zu anderen. Oh Mann. Ich frage mich gerade, ob das bei mir so ist. Sind wir als Gemeinde so eine sprudelnde und erfrischende Quelle für andere? Fließt von mir als Christ so ein Strom lebendigen Wassers aus zu anderen? Bekommt man bei uns eine Erfrischung, eine Stärkung, eine Portion der frischen Liebe Gottes zu spüren, wenn man unseren Gottesdienst besucht oder wenn man uns als Christen im Alltag begegnet? Puh, also ich würde mir das wünschen. Ich wünsche mir das ziemlich. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wir manchmal ganz anders sind. Dass wir manchmal wirken, als sei unsere Kraftquelle eher versiegt. Wirkt mein Glaube nicht manchmal ganz schön müde und abgestanden? Kann es sein, dass es bei uns manchmal eher aussieht wie an irgendeinem trüben Wasserloch, in dem ja gar nicht mehr so viel frisches Wasser drin ist, sondern eher nur noch so eine matschige Pampe? Und bewerfen wir uns und andere vielleicht manchmal eher mit Matsch, als dass wir frisches Wasser verteilen? Wirken wir nicht manchmal eher vertrocknet und verknöchert, als dass man uns die frische Energie Gottes und seine Liebe abspürt? Wo ist die Freude vom Fest des Wasserschöpfens? Was verteilen wir in unserem Umfeld und in der Welt? Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? So wie Jesus es tat? Geben wir seine Liebe und seine Annahme auf erfrischende Weise weiter? Die Hoffnung auf seine Rettung, auf ihn? Die gute Nachricht von dem, was er der Welt bringt? Ja, schon, also manchmal gelingt mir das, dass ich erfrischt bin vom Wort Gottes und sogar voller Begeisterung davon weitersage, seine Liebe an andere weitergebe, mit Worten oder mit Taten. Aber oft genug sieht das bei mir doch auch anders aus. Da sprudle ich nicht über, sondern da will ich einfach meine Ruhe haben. Und da will ich manchen Menschen eher aus dem Weg gehen, als sie mit lebendigem Wasser zu erfrischen. Da habe ich eben kurz gedacht, dass ich es begriffen habe. Und jetzt merke ich, dass ich nichts begriffen habe. Oder dass ich es zumindest nicht schaffe, das umzusetzen, was ich begriffen habe. Wie oft schaffe ich es einfach nicht, das umzusetzen, von dem Jesus da redet, obwohl ich doch an ihn glaube? Bin ich ein schlechter Nachfolger Jesu? Glaube ich nicht richtig? Oh Mann, je mehr ich Jesus zuhöre und je mehr ich über das nachdenke, was ich höre, desto mehr habe ich auf der einen Seite den Eindruck, ihn besser zu verstehen. Aber auf der anderen Seite merke ich auch immer mehr, wie unbegreiflich groß, ja, wie sehr Jesus über meinen Verstand geht. Wie groß das ist, was er auch von uns will. Also im einen Moment juble ich, weil ich immer wieder neu begriffen habe, weil ich wieder etwas neu begriffen habe über ihn, und im nächsten Moment merke ich, dass ich ihn gar nicht begreifen kann, dass er mir zu hoch ist. Ja, und wieder einen Moment später, da könnte ich wieder jubeln, weil mir bewusst wird, dass dieser Jesus, dass dieser Gott, der so viel höher ist als unser Verstand, dass er trotzdem etwas mit uns zu tun haben will. Dass ihm das so wichtig ist, dass er Mensch wird, dass er mit seiner Liebe ja überschwänglich mit uns umgeht. Dass er seine Liebe uns überschwänglich gibt, wie eine sprudelnde Quelle. Und ich darf mit meinem Durst zu ihm kommen und muss nie mehr durstig sein. Ein Wechselbad der Gefühle. Naja, da sind wir wieder an dem Punkt. Wie soll das gelingen? Wie bekomme ich dieses frische Wasser? Und wie gelingt es mir vor allem, das auch weiterzugeben? Wie kann ich genug tun? Wie kann ich genug sein, gut genug sein, damit das funktioniert? Naja, aber ja, mir kommt da gerade ein Gedanke. Vielleicht hängt das alles mit diesem Tröster oder Fürsprecher zusammen, von dem Jesus neulich mal gesprochen hat. Mit diesem Heiligen Geist, so hat er es doch genannt. Der Geist Gottes, der uns irgendwann geschenkt werden soll, wenn Jesus nicht mehr leibhaftig bei uns ist. Vielleicht können wir das mit dem frischen Wasser und mit dem Liebe weitergeben ja gar nicht alleine schaffen, sondern wir müssen mit diesem Heiligen Geist quasi übergossen werden, damit das klappt. Immer und immer wieder. Ich stelle mir das gerade vor wie so einen römischen Brunnen. Die bestehen doch immer aus mehreren Schalen. Ähnlich wie die Wasserschalen heute beim Fest des Wasserholens. Da gießt der Hohepriester das Wasser aus dem Teich in die Schalen, die beim Altar stehen. Bei dem römischen Brunnen stehen die Schalen nicht nebeneinander, sondern sind übereinander angeordnet. Und ganz oben ist die kleinste dieser Schalen. Und wenn die vollgelaufen ist, dann fließt an der Seite das Wasser über und es wird aufgefangen von der Schale darunter, die etwas größer ist. Und wenn die voll ist, dann geht es genauso weiter mit der nächsten Schale. Und Jesus ist sowas wie unser Hohepriester heute beim Fest. Er gießt das Wasser rein, also den Heiligen Geist, den Geist seiner Liebe. Das gießt er in die oberste Schale rein. Und das macht er so richtig schwungvoll, nicht geizig, vorsichtig, sparsam, ja nichts daneben kommen lassen. Und auch nicht aus einer kleinen Kanne wie der Priester heute auf dem Fest, sondern mit einem dicken Strahl aus einer Quelle, die nie trocken und leer wird. Und wir sind wie die Schalen des Brunnens. Und seine Liebe und seinen Heiligen Geist, die füllen uns und die wirken an uns. Die erfrischen uns und die geben uns neue Kraft, neuen Lebensmut, neue Energie, neue Liebe. Wir werden neu mit Gott gefüllt. Und das alles lässt unser Herz ganz voll laufen. Und dann fließt das über in die nächste Schale. Und wir werden für andere zu einer frischen Quelle. Und andere können dann wieder für andere und so weiter. Also ich bin total begeistert von dieser Vorstellung. Das würde ja bedeuten, dass wir das alles gar nicht alleine hinbekommen müssen, nicht hinbekommen können, sondern dass Jesus an uns und durch uns wirkt und durch uns wieder an anderen. Wir müssen eigentlich nur darum bitten, dass er uns überschüttet mit seinem Heiligen Geist, wie aus einer nicht trocken werdenden Quelle. Da ist wieder diese Verbindung zu diesem Fest, zu dem Hoshana Rabbah-Fest, die Bitte, dass Gott es über uns regnen lässt. Und dann können wir ihn bitten, dass er uns hilft, Teil dieses römischen Brunnens zu sein, dass seine Liebe und sein Geist weitergegeben wird durch uns. Ich stelle mir das gerade vor, dass man irgendwann ein Fest feiert, an dem man sich daran erinnert, dass Jesus uns überschütten will mit seiner Liebe und mit seinem Heiligen Geist. Pfingsten könnte man das zum Beispiel nennen. Und das erste Pfingstfest, das ist dann der Start davon, dass Jesus denen, die an ihn glauben, diesen Heiligen Geist gibt. Und dann geht er immer wieder neu über an alle, die an ihn glauben. Von Christus zu Christ zu Christ. Und wenn man Jesus dann an sich wirken lässt, wenn man bereit ist, eine Schale im Brunnen zu sein, dann passiert genau das, wovon Jesus eben geredet hat. Nicht, weil wir das so gut hinbekommen, sondern durch den Geist, den er uns gibt und der an uns wirkt, wenn wir bereit sind, ihn wirken zu lassen. Wisst ihr was? Diese Vorstellung, die erfrischt und motiviert mich gerade total. Ich möchte immer mehr von diesem lebendigen Wasser haben, das Jesus uns gibt. Ich will meinen Durst immer wieder bei ihm stillen, zu ihm kommen, auf ihn hören, mich mit ihm beschäftigen. Und gleichzeitig möchte ich nie meinen Durst nach seinem Wort verlieren. Wie ein Schwamm möchte ich aufsaugen, was er von uns will. So viel, dass es dann wieder überfließt. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns. Jesus, gib uns diesen Geist, den du angekündigt und versprochen hast. Gießt du ihn immer wieder neu aus über uns. Du siehst unseren Durst nach deiner Liebe, den Durst nach Sinn und Hoffnung, nach Trost, den Durst nach Frieden, nach Geborgenheit. Durst, den wir immer wieder bekommen. Gib du uns dein lebendiges Wasser, das unseren Durst stillt, und lass es durch uns überfließen auf andere. Gib du uns deinen Geist, der unseren Blick immer wieder auf dich lenkt, der uns Einheit schenkt. Lass unser Leben, unseren Glauben nicht zur Schlammschlacht werden, sondern lass lebendiges, erfrischendes Wasser durch uns zu anderen fließen. Jesus, und vergib uns, wo uns das nicht gelingt. Wisch du den Dreck ab, der uns immer wieder beschmutzt. Reinige du uns von dem, was uns von dir und von anderen trennt. Hilf uns, das Wasser des Lebens, das von dir kommt, durch uns auf andere überfließen zu lassen. Danke, dass du unseren Durst stillen willst. Danke für deine unbegreifliche Liebe zu uns. Danke, dass du uns durch deinen Heiligen Geist beistehst. Amen. Wisst ihr, irgendwann werde ich das alles aufschreiben, was ich mit Jesus erlebt habe. Ich werde aufschreiben, das, was ich durch ihn verstanden habe, aber auch das, was mir unklar geblieben ist. Und ich weiß schon, wie ich das anfangen werde. Genauso klar und gleichzeitig verborgen, wie ich Jesus selbst erlebe. Ich fange an mit: Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Das gefällt mir. Wenn Jesus wirklich, wie er neulich gesagt hat, bald irgendwo hingeht, wo wir nicht mit ihm hinkommen können gleich, dann habe ich ja Zeit, das aufzuschreiben. Dann werde ich das alles schriftlich festhalten. Das Evangelium von Jesus. Damit andere dadurch von ihm hören können. Ich hoffe, ich vergesse da nichts Wichtiges. Vielleicht sollte ich mir jetzt schon Notizen machen. Also schnell Handy raus. Sprachmemo von mir, Johannes, an mich selbst. Irgendwann in das Evangelium von Jesus einfügen. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, trat Jesus vor die Menschenmenge und rief laut: Wer Durst hat, soll zu mir kommen. Und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift. Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Heilige Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit sichtbar war.